SRF 2 Kultur.
Heute beginnt eine große Serie von Beiträgen in Radio, Fernsehen, online bei Schweizer Radio und Fernsehen.
Die Stunde der Wahrheit. 500 Jahre Reformation.
Man höre und staune. Zitat: Christen dürfen ohne Sünden einen rechtmäßigen Krieg führen. Wer dies bestreitet, sei verdammt. So steht es doch tatsächlich bis heute in einigen deutschen evangelischen Kirchengesangbüchern. Gegen diese Verdammung wehren sich auch bis heute pazifistische Christinnen und Christen. Auf einer Velo-Friedenstour quer durch Deutschland gingen sie den Spuren dieses Verdammungsartikels nach. Er steht im Augsburger Bekenntnis, seit 1530 die Grundlagenschrift der lutherischen Kirchen. Die Fahrradpilgertour ist also eine kritische Aktion im Rahmen des Reformationsgedenkens. Für die Sendung Perspektiven hat Katrin Uelci selbst in die Pedale getreten und die Friedensradler begleitet.
Verdammung, nein danke. So lautet ihr Leitmotiv. 15 Männer und Frauen haben sich auf ihre Fahrräder geschwungen und radeln von Augsburg nach Wittenberg. Sie alle sind Mitglieder des Internationalen Versöhnungsbundes. Der Versöhnungsbund ist eine Friedensorganisation, die von evangelischen Christen gegründet wurde. Heute arbeiten Christinnen und Christen aller Konfessionen mit, so auch der römisch-katholische Theologe Thomas Nauert. Er hat die Friedenspilgerfahrt organisiert.
Die Bekenntnisaussage, dass Christen ohne Sünde Krieg führen können, ist ein altes Thema des Versöhnungsbundes, der als älteste christliche Friedensorganisation, Friedensbewegung 1914 von evangelischen Christen gegründet wurde und seit der Zeit mit dieser Bekenntnisaussage aller lutherischen und unierten Kirchen kämpft. Und darüber bin ich auf diesen Artikel aufmerksam geworden, der heute eben immer noch Gültigkeit hat. Immerhin wird er im Kirchengesangbuch abgedruckt.
Was für die Friedensaktivisten unverständlich ist, egal welcher Konfession sie angehören. Auf der Fahrradtour mit dabei sind Katholikinnen und Katholiken wie auch Evangelische. Die einen sind Lutheraner, die anderen gehören unierten Kirchen an. Das sind Unionskirchen aus Reformierten und Lutheranern. Der Verdammungsartikel ist zwar nur in evangelischen Gesangbüchern abgedruckt, trotzdem fühlt sich Thomas Nauert auch als Katholik angesprochen.
Ich wundere mich als Katholik nur, wenn ich mich in einem evangelischen Kirchengesangbuch als verdammt wiederfinde. Und ich finde, das geht auch unter ökumenischem Aspekt heutzutage einfach nicht mehr.
Der Verdammungsartikel ist Artikel 16 der Confessio Augustana, kurz CA oder auch AB, für Augsburger Bekenntnis, wie es auf Deutsch abgekürzt wird. Es ist die in kleinen Abwandlungen bis heute gültige evangelisch-lutherische Bekenntnisschrift. Niedergeschrieben hat sie der Reformator Philipp Melanchthon. Es ist also kein Zufall, dass die Friedenspilgerfahrt ausgerechnet jetzt im europäischen Gedenkjahr der Reformation stattfindet. Durchaus als kritischer Beitrag zum Jubiläum.
Es ist von Seiten des Versöhnungsbundes auch eine Reaktion auf das Reformationsjubiläum und die Art, wie es gestaltet wird. Wir finden es nicht in Ordnung, diese reine Glorifizierung, sondern es gehört, glaube ich, zu einer ehrlichen Geschichtsbetrachtung auch eine kritische Sicht auf die Schattenseiten, die mit dieser Reformationsbewegung losgestoßen oder angestoßen wurden. Und eben immer auch auf die Opfer der Geschichte.
Die Opfer der Reformationsgeschichte sind in diesem Fall die Täufer. Ihre Gegner nannten sie damals auch Wiedertäufer. Zu ihren Nachfahren, heute gehören die Mennoniten. Sie lehnen die Kindertaufe ab und taufen nur mündige Erwachsene. Und die Täufer sind pazifistische Christen. Sie verweigern den Kriegsdienst, der immer auch ein Dienst für weltliche Herren ist. Allein Gott wollen sie dienen und dies, wie Jesus predigte, nämlich gewaltlos. Das passte den Reformatoren damals ganz und gar nicht, denn die wollten es sicher mit ihren Landesherren, die sie eben gerade erst auf ihre Seite gebracht hatten, nicht verderben. Das war übrigens in der reformierten Schweiz nicht anders. Die Reformatoren, unterstützt von der noch jungen evangelischen Staatskirche, ließen die Täufer verfolgen, foltern und hinrichten. Ja, man kann sagen, der Verdammungsartikel im Augsburger Bekenntnis wurde speziell auf sie zugeschrieben. So hieß es in der Erstfassung des Bekenntnisses:
Von der Polizei und dem weltlichen Regiment wird gelehrt, dass alle Obrigkeit in der Welt und geordnetes Regiment und Gesetze gute Ordnung sind, die von Gott geschaffen und eingesetzt sind, und dass Christen ohne Sünde in Obrigkeit, Fürsten und Richteramt tätig sein können, nach kaiserlichem und anderem geltenden Recht Urteile und Recht sprechen, Übeltäter mit dem Schwert bestrafen, rechtmäßig Kriege führen, in ihnen mitstreiten, kaufen und verkaufen, auferlegte Eide leisten, Eigentum haben, eine Ehe eingehen können und so weiter. Hiermit werden die Wiedertäufer verdammt, die lehren, dass das oben angezeigte unchristlich sei.
Die friedliebenden Täufer bedrohten die Reformatoren und ihre neu etablierten Kirchen. In deren Augen stellten diese Kriegsdienstverweigerer die von Gott gewollte Gesellschaftsordnung in Frage. Die Täufer wurden also verfolgt, vertrieben und in Kerker gesteckt. Doch noch heute ist ihre Geschichte allzu unbekannt. Theologe Thomas Neuert erinnert sich, dass er zwar Reformationsgeschichte studiert habe, von Täufern aber erst viel später gehört hat.
Über die Täuferbewegung, gerade über die gewaltfreie Täuferbewegung, habe ich nichts gehört und in den Büchern nichts gelesen. Und diese Vergessenheit oder Vergesslichkeit hat sich, glaube ich, bis heute in den Büchern und in den Vorlesungen gehalten. Auch das ist ein Anliegen unserer Fahrt auf diese Reformation, auf diese täuferische Reformation, auf diese Schwestern und Brüder, die uns von den Positionen einer strikten Nachfolge, Bergpredigtorientierung eigentlich sehr nahe stehen, auf diese Menschen aufmerksam zu machen und ihr Zeugnis, ihre Stimme, auch ihr Leiden wieder ins Blickfeld zu rücken.
Die Geschichte der Täufer nicht vergessen, an diese historischen Friedenskirchen erinnern. Das ist die Motivation der Fahrradpilger und Pilgerinnen.
Mein Name ist Renate Viergau. Für mich ist einfach wichtig, diese andere Seite der Reformation kennenzulernen, diese dunkle Seite, die Menschen, die ermordet wurden, denen einfach nochmal einen Platz zu geben, ihrer zu gedenken, sie also sozusagen dem Vergessen auch zu entreißen und sichtbar zu machen.
Mein Name ist Walter Boder. Ich komme aus Bregenz am Bodensee, ganz nahe bei der Schweiz. Und ich bin Theologe, pensioniert, war im kirchlichen Dienst. Ich habe schon seit langem ein Faible oder eine Schwäche für Menschen, die sich aus Überzeugung mit den Institutionen anlegen, aus spirituellen Gründen. Die Schicksale dieser Menschen, die berühren mich.
Ich bin Annette Nauert, ich bin Krankenschwester und Ärztin, eine der wenigen Nicht-Theologinnen hier. Persönlich interessiert mich das deshalb, weil ich aus einer bunten spirituellen Hintergrund komme. Meine Mutter kommt aus dem täuferischen Hintergrund, mein Vater aus der Landeskirche. Ich bin mit einem katholischen Theologen verheiratet. Da kommt viel zusammen und wir haben mennonitische Freunde. Ich denke, da ist eine ganze Geschichte, auch eine leidvolle Geschichte vergessen worden und es geht auch darum, diese Menschen wieder in Erinnerung zu rufen. Deshalb fahre ich mit.
Ich heiße Theodor Ziegler. Ich war 42 Jahre bei der Badischen Landeskirche als Jugendreferent, als Beauftragter für Kriegsdienstverweigerer und die letzten 21 Jahre als Religionspädagoge tätig. Wir haben in der Badischen Landeskirche seit circa 5 Jahren einen friedensethischen Prozess, wo wir die Friedensbotschaft des Evangeliums in die Gegenwart übertragen wollen. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, auch nach hinten zu schauen, welche Regelungen und Bekenntnisse diese leidvolle Entwicklung der letzten 500 Jahre verursacht hat. Deshalb meine ich, wenn man in der Zukunft etwas anderes machen möchte, im Sinne von gewaltfreier Friedensarbeit, dann muss man diese kriegerischen Relikte aus der Vergangenheit kritisch betrachten und auch zurücknehmen. Deshalb bin ich bei der Tour mit dabei.
Geschichte kritisch betrachten und nicht einfach glorifizieren. Vor allem aber nicht vergessen. Deshalb radeln die 15 Männer und Frauen, die 600 Kilometer von Augsburg nach Wittenberg, dem Zentrum der lutherischen Reformation. Gestartet ist die Friedenstruppe am 1. September, dem Antikriegstag, in Augsburg. Zum Reichstag in Augsburg hatte Philipp Melanchthon 1530 die Schrift mit dem Verdammungsartikel gebracht. Von dort nun soll Artikel 16 dorthin zurück, wo er einst geschrieben wurde, nach Wittenberg. Verpackt in einem Karton mit der Aufschrift «Zurück an Absender, Annahme verweigert».
Hast deine Flagge angezogen?
Am Morgen versammelt Thomas Nauert die Fahrradpilgerinnen und Pilger.
Sind wir denn alle da?
Noch nicht.
Es dauert noch einen Moment, bis alle fahrbereit sind.
Ich mache eine kurze Einleitung. Ja, auch wenn der Aufbruch drängt, die Sonne schon uns erwartet, dachte ich, so ein kleiner Impuls für diese Fahrt wäre doch ganz sinnvoll.
Mit einem Text von Sebastian Frank. Frank war auch ein reformatorischer Theologe, der für seine pazifistischen und herrschaftskritischen Texte flüchten musste. Es liest Mitpilger Ulrich Müller-Froß.
Ich will und mag nicht päpstlich sein. Der Glaube ist klein bei Mönchen und bei Pfaffen. Es wird beim äußerlichen Schein ihr Herz nicht rein. Sie machen Leut zu Affen. Der Kirchenbrauch nährt ihren Bauch. Der ist ihr Gott. Ich merk den Spott. Will mich da nicht vergaffen. Ich will und mag nicht lutherisch sein, ist Trug und Schein sein Freiheit, die er lehret. An Gottes Haus sie nur abbricht und bauet nicht. Das Volk wird mehr verkehret. Er lehrt Glaub, Glaub, macht damit taub und werklos Leut. Am Tag liegt's heut, kein Besserung man höret.
Satteltaschen sind gepackt, Fahrräder bereit und auf geht's. Der Weg von Augsburg nach Wittenberg führt über Nürnberg durch den Thüringer Wald Richtung Jena. Kurz vor Jena machen die Fahrradpilger einen Halt auf der Leuchtenburg. Hoch oben thront die Burg, die heute ein Museum ist. Die Leuchtenburg erzählt auch ein Stück Täufergeschichte. Ulrike Kaiser ist Direktorin der Stiftung Leuchtenburg. Sie empfängt die christlichen Friedensaktivistinnen und Aktivisten. Ihr als Historikerin ist es ebenfalls ein Anliegen, die leidvolle Geschichte der Täufer nicht zu vergessen. Sie hat ihre Doktorarbeit über die Leuchtenburg geschrieben.
Ja, so leuchtend wie der Name war eben die Geschichte überwiegend überhaupt nicht. Sondern die Lage der Burg hier oben, so ein bisschen überhalb der Bevölkerung, sehr gut einsehbar alles, hat sie schon immer in ihrer nun fast tausendjährigen Geschichte für Zwecke ersehen, die überwiegend mit Gefängnis zu tun hatten, bis in die jüngste Zeit. Und wenn man so denkt, ja, romantische Burggebäude, so, dann kann ich Ihnen sagen, das war das Arbeitshaus der Häftlinge, Irrenanstalt, das ist eigentlich das Männerzuchthaus, hier unten unsere alten Martertürme. Also auch hier haben wir sehr viel, ja, Leitarchitektur, will ich es jetzt mal total verrückt benennen. Ja, also romantische Burgenidylle können Sie hier oben sozusagen überwiegend streichen. Wir würden jetzt mal zu der Täufergeschichte ein bisschen einsteigen, da müssen wir in diese Wehrtürme und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal als erstes hinein.
Wir steigen ein paar Treppen hinunter in den Wehrturm, der heute als Ausstellungsraum so eingerichtet ist, wie damals, als die Täufer hier eingesperrt wurden. In der Mitte des Turms sieht man auf dem Boden ein rundes Gitter. Darunter liegt ein rund 7 Meter tiefer Schacht. Schaut man hinunter, sieht man eine Person auf Stroh liegen.
Der längste Insasse hier oben war auch aufgrund vermeintlicher Wiedertäuferei hier. Das war Wolf Stahl und der soll symbolisch sozusagen hier unten liegen. Wolf Stahl war von 1540 bis 1546 hier auf der Burg. Er war vorher in Weimar, wurde dort, zumindest den Akten nach, auch persönlich von Luther verhört und kam dann hier auf die Burg und ist tatsächlich so von dieser Dauer her unser längster Insasse, den wir rekonstruieren können mit 6 Jahren hier oben.
Die Historikerin vermutet, dass Wolf Stahl hier auch in Haft verstorben ist. Ulrike Kaiser hat mehrere Akten gefunden, die von Täufern handeln. Eine erzählt vom Schicksal eines Hans Schleier aus dem Jahr 1535.
Der wegen vermeintlicher Wiedertäuferei hier inhaftiert wurde. Und da war die komplette Story zu finden, sogar mit Briefen seiner Frau. Und er hatte ein Happy End. Ja, und er hat uns tatsächlich Melanchthon hier hoch auf die Burg beschert, wo man sagen muss, in unserer zuchthauslastigen Burg war das ja aus heutiger Sicht, ja, sehen Sie sicherlich auch ein bisschen zwiespältig, ja mal ein Prominenter auf der Leuschenburg, weil bei uns war der Goethe nicht oder auch kein Luther, aber wir hatten den Melanchthon hier. Und es gibt tatsächlich, das war in der Zeit, wo in Wittenberg die Pest war, ist er ja hier nach Jena gekommen an die Universität und er wurde hier vom Amtmann zu Hilfe gerufen, in diesem Fall der ja, vermeintlichen Wiedertäuferei. Er wurde dann verhört und er wurde von Melanchthon sozusagen als nicht schuldig gesprochen. Es gibt sicherlich tausende andere Nicht-Happy-End-Beispiele.
Philipp Melanchthon hat damals Hans Schleier vor dem Tod bewahrt. Nicht aber aus Mitleid oder Großmut. Einzig deshalb, das zeigen die Verhörprotokolle, weil Hans Schleier glaubhaft machen konnte, dass er kein Täufer gewesen sei. Ulrike Kaiser liest aus der Originalakte vor.
Und habe ich, Filippo Melanchthon, nichts von diesem Hans Schleier vernommen, darum er der Lehr halben sollte mit dem Schwert zu strafen sein. So erbaut er sich auch zu allem Gehorsam, weltlichen und Kirchengehorsam.
Gehorsam, darum ging es also auch hier. Gehorsam gegenüber der kirchlichen und weltlichen Obrigkeit. Melanchthon hatte das Leben von Hans Schleier gerettet. Gleichzeitig schrieb er in einem Traktat über die Gegend um die Leuchtenburg, noch nie habe er so viel Glaubensunheil gesehen wie an diesem Ort. In der Region um Jena herum haben viele Täufer gelebt, das vermutet auch Ulrike Kaiser. Denn nur so sei zu erklären, dass damals die Leuchtenburg zu einem Gefängnis umgebaut wurde. Die Haftbedingungen zur Reformationszeit waren grauenhaft, nicht zuletzt die Hygiene.
Grausamerweise immer nur nach Wechsel der Belegschaft da unten wurde auch gereinigt. Die Toilette, das war ja alles da unten. Und da haben wir auch so ein paar schöne Amtsnotizen, wo dann eben drin steht, so und so viel Groschen dem jemanden aus Seitenroda, um den Turm von Getier und Gewurm zu reinigen. Das steht dann genauso drin. Man weiß, dass oftmals die Menschen allein hier drin waren, ja, weil es einfach natürlich umso schlimmer war. Aber die genaue Frequenz sozusagen lässt sich schlecht ablesen. Aber auch bei Hans Schleier, der war nun definitiv alleine unten, Wolf Stahl auch. Der hat am Anfang noch einen Kollegen gehabt, Klaus Heiligenstädt, aber dann war der weg.
Längst nicht alle Täuferschicksale auf der Leuchtenburg sind dokumentiert. Dass es hier im 16. Jahrhundert ein Ort des Grauens gewesen sein muss, lässt sich aber immer noch erahnen. In einem dunklen Loch ließ man die Gefangenen dahin vegetieren. Heute führt eine Treppe hinunter ins Verlies, wo die Gefangenen lagen. Die Friedensgruppe steigt hinunter, erinnert erst schweigend an die Opfer und gedenkt ihrer dann mit einem Lied.
Ubi Caritas et amor, ubi Caritas Deus ibi est.
Wo Liebe ist und Güte, da wohnt Gott. Mit diesem Deselied und noch ein paar Klängen auf der Mundharmonika verabschieden sich die Pilgerinnen und Pilger von der Leuchtenburg, wo so viele Menschen unermessliches Leid ertragen mussten. Seit der Reformation hat sich viel verändert. Der Lutherische Weltbund hat sich offiziell bei den Nachfahren dieser Täufer, den Mennoniten, entschuldigt. Auch Artikel 16 der Confessio Augustana wurde abgeändert. Das Wort Wiedertäufer wurde gestrichen, nicht aber der Inhalt. Es steht:
Hiermit werden die verdammt, die lehren, dass das oben angezeigte unchristlich sei.
Heute werden also alle verdammt, die das Töten ablehnen. Und das kann die Friedensaktivistin Renate Viergau überhaupt nicht verstehen.
Es ist mir völlig unverständlich, wie die heutige Kirche daran noch festhalten kann und das auch anscheinend so aktiv verteidigt. Also sie könnten sich davon distanzieren, sie könnten, wie auch immer, sie könnten einen Zusatz ins Gesangbuch tun, sie könnten einen Kommentar schreiben. All das ist ja nicht passiert und passiert nicht.
Immer wieder höre sie eine Rechtfertigung, sagt Renate Viergau.
Es gibt dieses Argument, dass es ein historisches Dokument ist, was nicht verändert werden darf. Aber das ist für mich eigentlich eine Ausrede. Also natürlich kann man muss es nicht verändern, aber man könnte es kommentieren. Vielleicht ist es auch die Angst, die Gestalt Martin Luthers irgendwie zu diskreditieren oder so. Also das, vielleicht will man das auch nicht. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir gerade im Jubiläumsjahr der Reformation diese Tour machen, um eben deutlich zu machen, dass nicht alles ein Segen war, was aus der Reformation hervorgegangen ist.
Und so radeln sie nun der Lutherstadt Wittenberg entgegen. Die Ankunft in Wittenberg ist zeitlich genau geplant. Die Radlerinnen und Radler erreichen die Lutherstadt zum Abschluss der Weltausstellung Reformation. Am 9. September fährt die Friedensgruppe auf den Marktplatz von Wittenberg. In der Stadt herrscht reges Treiben. Viele Touristinnen und Touristen nutzen noch die letzten Tage, bevor die Weltausstellung Reformation nach 3,5 Monaten ihre Tore wieder schließt. Straßenmusiker und Straßentheater beleben die Innenstadt, ziehen die Blicke der Passanten auf sich. Kaum jemand beachtet die 15 Frauen und Männer, die ihre Fahrräder auf dem Marktplatz abstellen und sich um das Denkmal von Philipp Melanchthon gruppieren und zur Erinnerung noch ein paar Fotos schießen. Keine Delegation der evangelischen Kirche empfängt die Fahrradpilger. Thomas Nauert, der Organisator der Radtour, hatte zwar Kontakt mit der Landesbischöfin der evangelischen Kirchen in Mitteldeutschland, mit Ilse Junkermann. Sie sei interessiert am Thema, betont Thomas Nauert. Zu einem Treffen kommt es aber nicht. Der Zeitplan der Bischöfin scheint dies nicht zuzulassen.
Wir haben jetzt auch im Zuge der Vorbereitung der Fahrt Kontakt aufgenommen zu den Organisatoren der Weltausstellung. Für den Schlussgottesdienst konnten sie uns keine Beteiligung zusichern, weil der als Fernsehgottesdienst sehr eng getaktet ist.
Ob das der wirkliche Grund war, müssen wir hier offen lassen. Fakt ist, der Abschlussgottesdienst der Reformationsausstellung sollte ein freudiges Ereignis sein. Kritik an den Reformatoren hatte da wohl keinen Platz. Noch tragen die Fahrradpilgerinnen und Pilger ihr Paket mit der Aufschrift «Zurück an Absender», Annahme verweigert, mit sich. Darin befindet sich Artikel 16 der Confessio Augustana, den sie Philipp Melanchthon noch zurückgeben wollen. Und so fahren sie die letzten paar Meter ihrer Tour zum Melanchthon-Haus. Das Haus aus dem 16. Jahrhundert ist heute ein Museum und gehört zum UNESCO-Welterbe.
Jeder 3 Euro.
Nachdem alle den Eintritt bezahlt haben, steigen die Pilgerinnen und Pilger die Treppe hoch zur Schreibstube von Philipp Melanchthon. Ihr Paket legen sie auf den historischen Schreibtisch. Doch natürlich darf man in einem Museum nicht einfach etwas deponieren. Sofort steht ein Aufseher da und maßregelt die Gruppe.
Entschuldigung, hallo, das geht so nicht. Das geht so nicht. Sie haben das zu achten. Ja. Hier geht es darum, Sie achten das, Sie halten sich genau an die Richtlinien, wie alle anderen Besucher auch.
Jemand nimmt das Paket wieder vom Tisch und deponiert es in einem anderen Raum unter einem Stehpult. Symbolisch hat die Aktion geklappt. Das Paket mitsamt Verdammungsartikel ist zurück in Wittenberg. Der Weg für die Aktivistinnen und Aktivisten des Versöhnungsbundes ist aber noch lange nicht zu Ende. Artikel 16 des lutherischen Bekenntnisses steht weiter in vielen deutschen evangelischen Gesangbüchern. Thomas Nauert ist trotzdem zuversichtlich, dass bald schon Pazifisten nicht mehr als Störefriede angeschaut werden.
Lernprozesse laufen häufig nicht linear und haben ihre eigene Zeit. Das ist letztlich ein Geheimnis, wann der Kairos da ist und bestimmte Entwicklungen ihren Lauf nehmen und auch in welchem Tempo sie ihren Lauf nehmen. Das hat man 89 im Herbst 89 in der DDR auch nicht gewusst, dass die paar Kerzen irgendwann zu einem wirklich großen Lichtermeer werden würden und ein in sich erstarrtes Regime hinwegfegen würden.
Er spüre eine Wendezeit, sagt Theologe Thomas Nauert.
Wenn auf evangelischer Seite in Deutschland 4, 5, 6 Landeskirchen aufbrechen und überlegen, was es denn heißen könnte, nicht mehr nur einfach eine Friedensethik zu schreiben, sondern sich als Kirche des gerechten Friedens, wie sie es nennen, vielleicht auch als Friedenskirche zu positionieren, was es bedeuten könnte, in allen kirchlichen Handlungsfeldern Frieden als Thema zu setzen und als Perspektive zu haben. Das sind Änderungen, die vor wenigen Jahren so auch noch gar nicht zu erwarten waren. Und möglicherweise ist dies wirklich eine entscheidende Wendezeit.
Eine Wendezeit, mit der dann eben auch der Verdammungsartikel verschwinden könnte.
In Bezug auf CA16 ist zum ersten Mal, dass ein leitender Bischof der evangelischen Kirchen in Deutschland, der Friedensbeauftragte und Bischof von Bremen, Renke Brahms, sehr klar artikuliert, dass ein Problem mit diesem Artikel besteht und dass sie das Problem lösen müssen. Das gab es bisher nicht. Von daher haben wir gute Hoffnung, dass wir also sozusagen offene Tore einfahren.
Mit dieser Hoffnung endet die Fahrradpilgerfahrt in Wittenberg. Nach 600 Kilometern auf dem Rad für Frieden und Versöhnung.
Perspektiven mit einer Reportage von Katrin Uelci. Sie hat die Friedenspilgerfahrt nach Wittenberg begleitet. Die Täuferbewegung stand im Mittelpunkt der Sendung und Täufer gibt es bis heute auch in der Schweiz. Sie haben ihren Glauben lange im Verborgenen gelebt, das ist heute nicht mehr so. Aber was bedeutet es, heute zu dieser Glaubensgemeinschaft zu gehören? Isabel Geiser ist in einer Täuferfamilie aufgewachsen.
Das bedeutet, dass man sich dafür entschieden hat, Täuferin zu sein. Man wird nicht als Täuferin geboren, sondern entscheidet sich dafür. Und für mich ist vielleicht auch speziell bei den Täufern dieses Engagement, eben, dass man nicht einfach nur dazu gehört, sondern dass man auch wirklich mitmacht und sich engagiert für die Gemeinde, aber auch für das Dorf, für die Welt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch/kultur